irgendwo anders. Und wer du bist, ist auch wichtig. Wenn dich bestimmte Prediger sehr geprägt haben, kann es sein, dass du erstmal klingst wie sie. Aber finde deine eigene Stimme. Du bist du selbst und es macht einfach keinen Sinn, wenn du versuchst, so zu sein wie wer anders. Das wirkt komisch. Unsere Jungprediger, die 3 Jahre bei uns als Trainees sind, die kriegen immer eine Dose Lohmann. Ja? Die können dem ja gar nicht entkommen. 3 Jahre lang hören die mich predigen und natürlich prägt das. Wenn die aber 5 Jahre später immer noch so klingen wie ich, dann stimmt was nicht. Für eine Zeit ist normal. Ja? Und dein Lieblingsprediger wird dich prägen, aber bild dir nicht ein, dass du John Piper bist. Das geht schief. Das wirkt einfach schräg. Und ich glaube, das ist hilfreich, dass wir uns frei machen auch von dem, was uns geprägt hat. Und wir sagen, wer bin ich mit meiner Persönlichkeit? Wir haben gerade sehr unterschiedliche Trainees. Und wir haben einen, der einfach eher ein sehr ruhiger, nicht so emotionaler ist, den ich schon herausfordere und sage, hey Johannes, versuch mal ein bisschen mehr aus dir rauszugehen. Wenn es sich für dich ein bisschen komisch anfühlt, ist okay. Für uns wirkt es nicht komisch. Aber versuch nicht das zu machen, was ich mache. Wenn du das machst, ist es total schräg. Das wird niemals funktionieren. Und deswegen, also da die Ermutigung, predige das Was auf eine Art und Weise, dass du berücksichtigst, wer sind die Zuhörer und wer bist du. Ich gebe euch noch ein Beispiel, einfach weil das vielleicht nochmal illustriert. Du kannst, ich habe irgendwann mal zu einer Bibelstelle, als ich noch bei Mark Dever in Washington war, hat Dever mir mal die Aufgabe gegeben, mir mal unterschiedliche Prediger zu hören. Er hat gesagt, hör dir mal die gleiche Bibelstelle an von 2 Predigern, die du schätzt, die ein bisschen unterschiedlich sind. Und dann habe ich mir angehört, Predigt zu Noah und der Flut von Tim Keller und von John Piper. Und Tim Kellers Predigt so, du fühlst dich so richtig, du sitzt in Manhattan mit deinem Cappuccino und hörst so zu und er redet und es ist unheimlich intelligent und spricht die Leute. Also ich habe echt, mega, wie er die Leute abholt und mitnimmt und gedanklich und das intellektuell anregend. Und ich habe gesagt, Und dann immer noch so mit dem Gedanken, den Cappuccino in der Hand, mache ich John Piper an. Und John Piper beschreibt, ich habe ein Bild von einem französischen Expressionisten über die Flut. Da, das Wasser steigt und dort auf einem Stein oben, auf einem Felsen, ein kleines Kind. Und darunter lauert der hungrige Löwe. Noah and the Flood is not a children's story. Also okay, jetzt wäre der Cappuccino gerade runtergefallen. Ja? Ey, das war so unterschiedlich. Und beide predigten mega gut. Richtig gut. John Piper in der Redeemer Church. Die Leute haben gesagt, ist der völlig durchgeknallt? Was brüllt er uns so an? Tim Keller, ja, in Pipers Gemeinde, die Leute haben gesagt, was sind das für ein Langweiler? Ja, Kontext ist, das Wie ist wichtig, aber das Wie muss passen. Jetzt musst du den Leuten passen, wenn John Piper so predigen würde wie Tim Keller. Geht nicht, ne? Ein Keller konnte nie so predigen wie Piper. Das sind aber sehr unterschiedliche Prediger, die ich beide sehr schätze, ja, oder geschätzt habe. Ja. Also das ist das Erste. Das Zweite ist, wir wollen Spannung aufbauen. Wir sind auch eigentlich noch weiter beim Wie. Wir predigen menschenzentriert. Ja? Der Inhalt ist evangeliumzentriert, aber die Vermittlung ist menschenzentriert. Macht das Sinn? Die Botschaft ist Christuszentriert. Aber das Wie, also das Was ist Christuszentriert, das Wie ist menschenzentriert. Ich habe die Menschen im Blick. Und das heißt, eine Predigt ist keine Vorlesung. Ich will die Menschen im Blick haben und ich will nicht nur Wissen vermitteln, sondern ich will die Menschen in ihren Herzen erreichen. Ich möchte, dass Gottes Wort sie trifft. Und ich glaube, wir verstehen den Unterschied. Eine Vorlesung ist eine Wissensvermittlung. Aber menschenzentriert heißt, ich will so predigen, dass Menschen sich daran erinnern können. Ja? Ich habe vorhin über den Satz gesprochen. Ein Satz kann hilfreich sein. Manchmal können auch bestimmte Begriffe hilfreich sein. Ja? Wenn ich sage, im Leib Christi ist keiner überflüssig und im Leib Christi ist keiner unabhängig. Oder ich habe unnötig und unabhängig. Das kann man sich merken. Das sind Begrifflichkeiten, die man sich, also ich habe es mir jetzt zwar gerade nicht merken können, aber es hilft ein bisschen mehr, sich das zu merken. Also es soll erinnerbar sein. Ich will zu den Menschen einen emotionalen Zugang kriegen. Ja? Also wie kann ich Leute wirklich ansprechen? Wie fühlen sie sich von mir wirklich angesprochen? Ich will in der Predigt möglichst einfach reden. Eine Vorlesung, manchmal Wissensvermittlung kann sehr komplex sein. Eine Predigt sollte einfach sein. Scheu dich nicht, einfach zu sein. Du musst niemanden beeindrucken, das ist nicht deine Aufgabe. Du willst was rüberbringen, du willst was vermitteln. Mach es den Leuten einfach. Und mach es spannend. Ja, eine gute Story, und die Bibel ist voller spannender Geschichten. Bring das spannend rüber. Du hast kein Recht, Leute zu langweilen. Und wir haben vorhin darüber gesprochen, manchmal ist es gut, einen Spannungsbogen aufzubauen, nicht gleich am Anfang alles aufzulösen. Manchmal ist es gut, Leute mit hineinzunehmen in das Problem, in die eigentliche Frage, sie wirklich dahin zu bringen, darüber nachzudenken, vielleicht das Problem zu fühlen. Ja, ich kann einen Gesetzestext so predigen, dass ich Leuten wirklich sage, ist dir das klar? So will Gott, dass du lebst. Und die Leute werden überführt von ihrer Sünde. Und ich lasse manchmal die Last erstmal einen Moment auf ihnen sitzen. Dann wird die Befreiung viel schöner. Wenn ich die Last gespürt habe, dann wird das Evangelium, dann strahlt das Evangelium viel heller. Also da auch sagen, wie kann ich die Leute so mit hineinnehmen? Ja. Natürlich hilft Spannung auch einfach, dass die Leute aufmerksamer bleiben. Es gibt im Englischen so einen schönen Spruch, Tension equals attention. Ja. Ihr könnt alle Englisch. Ne? Tension equals attention. Ja. Spannung führt zur Aufmerksamkeit. Und gerade wenn eine Spannung aufgebaut ist, dann ist es oft so, dass gerade am Ende, wenn sich alles auflöst, dass es so richtig im Herzen landet. Ja. Ein Film, wenn ihr im Kino sitzt und am Ende alle schweigen einfach nur. Du hörst noch so ein paar Leute leicht weinen. Habt ihr schon mal so einen Film erlebt? Gibt's manchmal, ne? Das sind gute Filme. Das ist eine gute Predigt. Eine Predigt, wenn die Leute weinen, weiß ich nicht, ja, vielleicht auch das, ja? Aber vielleicht Freudentränen über das Evangelium. Also ich weiß, dass Gott sein Wort gerade richtig gebraucht, wenn ich erlebe, die ganze Gemeinde ist mucksmäuschenstill. Weißt du, hier wirkt der Geist Gottes. Keiner traut sich zu husten. Kennt ihr, oder? Gibt es manchmal. Und dann gibt es diese total unruhigen Predigten, wo du denkst, okay, was ist hier passiert? Also wir wollen mit Spannung arbeiten. Es gibt ein Buch, das noch eine Buchempfehlung habe ich nicht dabei, verschenke ich deswegen auch nicht. Yancey Arrington, Yancey ist der Vorname. Yancey Arrington, 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 Yancey Arrington, Preaching That Moves People. Total hilfreiches Buch, war für mich ein sehr, sehr hilfreiches Buch. Ich habe vor vielen Jahren gelesen und dachte, wow. Yancey Arrington ist ein Schüler, ich glaube, von Brian Chappell. Sagt vielleicht einigen etwas, Brian Chappell hat auch ein sehr gutes Predigtbuch geschrieben. Also total, der völlig klar christuszentriert, alles, was wir heute bedacht haben, ja, so in, würde er mittragen. Aber er hat ein Buch geschrieben, wo er sagt, aber mir geht es jetzt nicht um das Was. Das Buch, da geht es nur ums Wie. Yancey Arrington kommt aus Colorado und gebraucht in seinem Buch das Bild eines Skilehrers. Ist wohl sein Nebenjob. Pastor und Skilehrer. Ja, auch eine gute Kombination. Und er beschreibt das Bild, und die von euch, die Skifahren, können das besonders gut nachvollziehen. Er sagt, beim Skifahren ist die Aufgabe, die ganze Zeit das Ziel im Blick zu haben. Ja? Also wenn du schon mal Ski gefahren bist und fährst und du drehst dich immer weg von unten, nicht gut. Ne? Dein Oberkörper zeigt nach unten. Du nimmst zwar die Bewegung mit, aber deine Blickrichtung bleibt eigentlich immer nach unten. Ja? So kannst du gut carven. Ja? Und er gebraucht dieses Bild des Skilehrers, wie er die Leute mit runternimmt, den Hang mit runternimmt. Und es ist so hilfreich. Und er sagt, wenn du predigst, weiß, wo du hin willst, hab das Ziel im Blick. Vergiss nicht, was ist deine Hauptaussage? Die hast du immer im Blick. Ja? Und dann fährst du schöne Schwünge. Und er sagt, pass auf, als Skilehrer, es gibt zwei Fehler, die man machen kann. Das eine ist, juhu, Vollgas, Berg runter. Ja? Wie viele kommen mit? Keiner. Einmal der Wasserfall, die sind alle, also die ganze Gemeinde weiß nicht, wie ist mir gerade geschehen. Ja? Das rauschte so richtig ab. Funktioniert nicht. Zu schnell, da verlierst du die Zuhörer. Aber zu langsam, wir fahren hier nochmal einen Bogen und da nochmal einen Bogen und dann nochmal da und dann nochmal ganz rum auf dem Berg können wir auch noch ein Stück fahren. Habt ihr schon gesehen, wenn ein Skilehrer zu kurze und weite Bögen gefahren ist, was passiert? Die Leute kriegen die Kurve nicht so steil hin. Das heißt, die sind irgendwann alle vorm Skilehrer. Das ist so. Also, ich weiß, wovon ich rede. Und das ist genau das Problem bei Predigten, die so gehen. Kennt ihr solche Predigten, wo es so meandert? So, und dann sind wir noch da und jetzt haben wir auf einmal noch diese Idee. Und das wollte ich auch nochmal sagen. Du verlierst die Leute auch. Nicht, weil du zu schnell unterwegs bist, sondern weil die Leute keine Ahnung, wo will der jetzt wieder hin? Und manche Predigten sind so. Und denkst du, okay, meinetwegen, wenn er das jetzt noch erzählen will. Und das heißt, sei bereit, wenn du deine Predigt so richtig schön erarbeitet hast, viel gutes Material zu streichen. Okay? Arbeite lang genug am Text, dass es nicht einfach nur runterrast, sondern dass du die Leute mitnehmen kannst, dass du auffüllen, dass du Dinge zeigen kannst, dass es interessant ist. Aber sei auch bereit, viele gute Sachen wegzulassen. Ja? Sonst überforderst du die Gemeinde. Bring nicht jede Bibelstelle, die man noch mit reinwerfen könnte, mit rein. Bring nur die Bibelstellen mit rein, die du wirklich brauchst. 17 Querverweise klingt unheimlich clever, aber die Gemeinde kommt gar nicht mehr hinterher. Die weiß gar nicht mehr, wo sie hinblättern soll. Ja? Immer noch mal 2, 3 Illustrationen extra ist viel zu viel. So. Frag dich selbst, tendiere ich dazu, zu schnell oder zu langsam zu sein? Tendiere ich dazu, zu wenig Schwünge zu fahren oder tendiere ich dazu, zu stark zu meandern? Ich glaube, ich bin im Laufe meiner Jahre als Prediger etwas schneller geworden, ein bisschen zielgerichteter und sage mehr Dinge nicht, die ich eigentlich auch gerne noch sagen würde, weil ich gemerkt habe, ich habe manchmal Leute verloren, weil ich zu viel vermitteln wollte. Bei anderen ist vielleicht so, dass ihr merkt, boah, wir müssen vielleicht doch noch mal ein bisschen weiter ausholen. Also schaut, was es am Ende braucht. Ich würde sagen, die meisten Prediger profitieren davon, wenn sie etwas schneller werden. Was hilft wirklich dem Hauptpunkt? Ja? Das heißt auf gut Deutsch, liebe deine Zuhörer mehr als deine tollen Erkenntnisse. Okay? Liebe die Gemeinde mehr als deine tollen Erkenntnisse. Manchmal erzielen 70% 100% Wirkung und nicht andersrum. Oder auch andersrum, 100% Material erzielt viel weniger Wirkung. Okay, also das richtige Tempo finden ist wichtig. Emotionalität. Ich habe das vorhin schon zum Bibellesen am Anfang mal gesagt. Fühle dich in deine Predigt hinein. Fühle dich hinein in deinen Text. Wenn ich jede Predigt immer nur begeistert predige, dann habe ich wahrscheinlich manche Sachen einfach nicht kapiert. Ja? Ich bin tendenziell wahrscheinlich eher etwas begeistert und ein bisschen emotionaler unterwegs. Aber es gibt Texte, wenn ich die nicht seelsorgerlicher, sanfter, etwas ruhiger predige, dann helfe ich niemandem wirklich zu verstehen, was Gott hier vorhat. Nicht wahr? Also, empfinde deine Predigt. Die Predigt hat in der Regel auch einen emotional flow, wenn man das so sagen darf, eine emotionale Entwicklung. Wo ist der Höhepunkt der Predigt? Wenn alles Höhepunkt ist, ist nichts Höhepunkt. Also Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, mit Rhetorik Gefühle zu vermitteln. Und nochmal, ich lade nicht dazu ein, Schauspieler zu sein. Okay? Darum geht es nicht, sondern fühle dich hinein, dass der Text dich emotional berührt, weil dann wird der Text auch andere emotional berühren. Wenn der Text an dir emotional vorbeirauscht, wird er auch an der Gemeinde vorbeirauschen. Weil du bist derjenige, den Gott da eingesetzt hat und dich will er gebrauchen, nicht nur mit deinem Intellekt, sondern auch mit deinen Gefühlen, mit deiner Emotionalität. Also von daher, mach dir klar, du sprichst nicht nur zu Köpfen, du sprichst auch zu Herzen. Erkenne das emotionale Zentrum deines Textes. Was dich am meisten bewegt, wird wahrscheinlich auch die Gemeinde am meisten bewegen. Und dann lass das auch ankommen in der Gemeinde. Ja. Nicht jeder hat die gleiche emotionale Bandbreite. Manche haben ein bisschen weniger, manche haben ein bisschen mehr. Aber auch da kann man drin wachsen. Ja. Wir wollen nicht Schauspieler, wir wollen nicht etwas sein, was wir nicht sind. Aber wir wollen der Gemeinde dienen und wir dienen ihr auch mit der Emotionalität. Also von daher bewegend, aber nicht manipulativ. Ja? Also ich will jetzt nicht in jeder Predigt sagen, und jetzt weine ich an dieser Stelle und an der jubiliere ich. Man kann sowas auch missbrauchen, das kann auch manipulativ werden. Wir wollen nicht manipulieren, wir wollen wirklich das weitergeben, was der Text uns gibt. Und wenn der Text mich anrührt, dann darf das durch mich durchfließen zur Gemeinde. Das beginnt damit, dass ich eben die Stimmung des Textes erkenne, das, was ich vorhin schon sagte. Ich will erkennen, ist das ein Text, der trösten will oder der ermahnen will? Ist das ein Text, der sehr sachlich ist oder ein jubilierender Text? Und das darf ankommen. Ja? Wenn du das selbst erkennst und dann weitergibst, dann wirst du mehr auch die Herzen der Menschen ansprechen. Ja. Nochmal, wir machen das mit Integrität, ist Gottes heiliges Wort. Wir machen nicht einfach mal ein bisschen Emotion rein, weil das auch mal irgendwie ganz cool ist. Ich hoffe, es ist klar. Ja, angekommen? Gut. Noch ein paar Fragen hinten am Ende. Manuskript oder kein Manuskript? Gibt es unter uns Geschwister, die kein Manuskript gebrauchen? Also frei predigen? Okay.
Draußen schon.
Draußen schon. Auf der Straße meinst du?
Ja.
Okay, ja. Genau. Also, ich würde nur sagen, es gibt Pro und Cons. Pro und Cons für gar kein Manuskript oder nur ein Stichpunktmanuskript oder eben volles Manuskript. Ein volles Manuskript hilft natürlich, weil es dich verankert, weil es dir hilft, zu wissen, wo bin ich gerade. Ja. Es hilft auch, die Arbeit aufzubewahren, wenn du da nochmal wieder drüber nachdenken willst oder es vielleicht nochmal woanders predigen willst. Vielleicht hast du einen Übersetzer, der es sogar braucht. Aber es kann auch limitierend wirken. Eine Predigt ist eine Rede, keine Schreibe. Und manche Prediger würde ich ermutigen, ein bisschen weniger Geschriebenes vor sich zu haben. Bei Gottesdienstleitern noch viel stärker, wenn ihr in eurem Gemeindekontext Leute habt, die durch den Gottesdienst leiten, vielleicht auch die Gemeinde im Gebet anleiten, Ich sage, manchmal ist es gut, ein Gebet aufzuschreiben, aber es gibt Leute, wo ich sage, hey, leg mal weg, ist besser. Und auch in der Predigt kann es hilfreich sein, nicht alles aufzuschreiben. Ich schreibe ein volles Manuskript, außer an Tagen, also heute habe ich, ich glaube, die erste Einheit war eine Seite mit ein paar Stichpunkten. Einige hatten jetzt ein paar mehr, weil ich dann die Bibelstelle mit abgedruckt habe. Ich habe, für sowas nutze ich nur ein paar Stichpunkte. Es gibt den Nine Marks Weekend, das ganze Wochenende habe ich vielleicht 10 Seiten Papier benutzt. Und dann gibt es aber in den Predigten, normalerweise habe ich ein volles Manuskript, aber ich habe mir angewöhnt, mein Manuskript so zu schreiben, dass ich eigentlich das, was wirklich wichtig ist, fett markiere oder fett drucke oder fett unterstreiche. Alle unsere Trainees, eigentlich lachen sich alle über meine Manuskripte schlapp, weil die so katastrophal aussehen. Aber das ist okay. Ich streiche auch eine ganze Seite durch und schreibe damit Edding ein großes Wort drüber. Das funktioniert für mich. Ja? Du musst dich selber kennen und wissen, wie kann ich am besten predigen. Ich merke, ich bin von meinem ganzen Wesen her jemand, ich kann nicht so predigen. Das funktioniert gar nicht. Ja, ich brauche die Distanz zu meinem Skript und ab und zu schaue ich mal rein. Und weil ich sonntags die gleiche Predigt um 9 und 11, um 13 Uhr predige, kommt es vor, dass ich manchmal auch müde und unkonzentriert bin. Dann bin ich froh, dass ich im Notfall doch mal ein Stück lesen kann. Ja? Die Leute, die mal mehrere Predigten an einem Sonntag gehört haben, weil sie in mehreren Gottesdiensten sein wollten, die sagen mir immer, die war jetzt ganz anders als die davor. So, ja, das passiert bei freier Rede. Ich glaube, die Punkte waren die gleichen, ich glaube, die Richtung war die gleiche, aber ja, die Wortwahl und meine Illustrationen stehen fast nie auf dem Papier. Da schreibe ich mir normalerweise ein Wort hin, dann weiß ich, was ich machen will. Ja? Aber nochmal, ich sage nicht, mach das so, ich will nur sagen, es kann gute Gründe geben, dir anzugewöhnen, ein bisschen weniger im vollen Manuskript zu sein. Gerade wenn du die Tendenz dazu hast, eventuell für andere Leute ein bisschen langweilig zu wirken, dann kann es dir sehr helfen, das Manuskript mal ein bisschen wegzuschieben. Ja. Wie gesagt, ich hebe Kernaussagen hervor, ich markiere Dinge und mir hilft das dann. Ich kann immer wieder reinfinden, ich weiß, wo ich weitermachen kann, wenn ich mal im Flow mich verrannt habe. Und natürlich ist es auch eine Frage der persönlichen Begabung. Manche Leute können einfach reden. Ja. Man könnte auch sagen, labern. Wenn die sich verrannt haben, die machen aber so ein bisschen weiter und irgendwann sind sie wieder da. Und andere, die stehen dann da und wissen aber nicht mehr, was mache ich jetzt. Ja? Da muss ich auch kennen. Wenn du in letztere Kategorie, okay, dann ist vielleicht ein volles Manuskript besser. Aber wie gesagt, ich würde uns ermutigen, Blickkontakt hilft. Leute fühlen sich mehr angesprochen. Ich bin mir sicher, wenn ich heute ein bisschen weniger rumgeampelt hätte und ein bisschen weniger euch angeschaut hätte, dann würden manche schon schlafen. Das ist einfach viel an so einem Tag, ne? Und dann hilft es, wenn das Ganze ein bisschen lebendiger wird. Und nochmal, gerade wenn du lang predigst, ist es hilfreich, ein bisschen mehr Blickkontakt zu haben, ein bisschen freier zu werden. Genau. Also, Manuskript kann man machen, macht oft Sinn. Ob man alles drauf haben muss, weiß ich nicht. Eine Sache, nur als vielleicht noch eine Anregung zu dem Punkt. Beim Thema Evangelium. Also ich predige jeden Sonntag das Evangelium, in jeder Predigt, inklusive einem Ruf dazu, wenn du Jesus noch nicht kennst, dich ihm anzuvertrauen. Nicht jeder Prediger macht das, ich plädiere dafür, aber das müsst ihr für euch entscheiden. Einige unserer Jungprediger schreiben, weil die denken, ja, das will ich jetzt so gut rüberbringen, dass das möglichst stimmt, was ich sage. Die schreiben das dann auf, wenn die lesen dann das Evangelium vor und sagen, hey, wenn du Jesus noch nicht kennst, dann möchte ich dich herzlich einladen, lerne ihn kennen. Sprich mit deinem Freund, der dich mitgebracht hat, oder komm zu mir, ich stehe nachher dort an der Tür und wir würden uns freuen, wenn du Jesus Christus als deinen Herrn und Retter kennenlernst. Nun möchte ich aber auch die Christen unter uns ansprechen. Und denke, okay, das nehme ich dir jetzt komplett ab. Pass mal auf, wie wär's, wir schreiben hier mal das Wort Evangelium rein und das reicht. Kannst du das Evangelium erklären? Also wenn dich jemand auf der Straße anspricht, kannst du sagen, worum es geht? Wenn du es nicht kannst, dann haben wir ein ganz anderes Thema. Dann solltest du vielleicht auch nicht predigen. Aber ich hoffe, du kannst es. Und weißt du, mir ist, ob das jetzt, ob du da jetzt dreimal angefangen hast, den Satz so oder mal in Stocken gerätst oder so, ist doch egal. Wenn du bei den Leuten nah dran bist und sagst, Bruder, kennst du Jesus? Dann fühlt sie angesprochen, dann fühlt sie herausgefordert, dann sind die Leute dabei. Wenn ich eine frohe Botschaft vermittle und das spürt man mir nicht ab, hey, warum soll ich das Evangelium, wenn das sowas verursacht? Also das könnte ein Punkt sein, wo ein bisschen weniger Manuskript manchmal hilft. Noch zwei letzte Punkte. Länge der Predigt. Ich habe vorhin schon gesagt, die Predigt, das Was ist Gott zentriert, ist Christus zentriert, ist Evangelium zentriert, das Wie ist Menschen zentriert. Das heißt, die Länge der Predigt orientiert sich an dem, was Menschen gewohnt sind. Wenn du vielleicht neu in eine Gemeinde kommst und dort anfängst zu predigen, oder vielleicht auch in deiner Gemeinde anfängst zu predigen, sei eher auf der kurzen Seite. Leute müssen sich an deine Stimme gewöhnen, an die Art, wie du redest. Es ist anstrengender für Zuhörer, einen neuen Prediger zu hören. Ich glaube, unsere Gemeinde ist an mich relativ gut gewöhnt inzwischen. Aber wenn jetzt ein neuer Trainee zum ersten Mal predigt, dann sage ich, boah, bitte nicht 40 Minuten, 30 Minuten. 35 maximal. Ja. Bei uns sind die Predigten typischerweise 40, 45 Minuten lang. Ja, das kann von Gemeinde zu Gemeinde auch sehr unterschiedlich sein. Pass dich an, was hilft den Menschen? Ja. Eine Gemeinde lernt auch im Laufe der Zeit, also als ich angefangen habe zu predigen in München Mitte, waren meine Predigten maximal 35 Minuten lang. Die Gemeinde war ursprünglich mal so 30 gewöhnt und dann habe ich gedacht, ich baue das mal so ein bisschen aus. Und ich wusste, ich glaube, so mein Sweet Spot sind 45. Ich glaube, da kann ich die Gemeinde noch gut mit dabei halten. Wenn ich deutlich länger werde, oh, dann wird es schwierig. Es gibt Prediger, die können länger predigen. Ich habe bei Mark Dever oft gedacht, oh, jetzt waren das schon wieder 70 Minuten. Kam mir gar nicht so lang vor. Ja? Ich habe auch schon Prediger gehört, habe ich gedacht, boah, das war jetzt nur eine halbe Stunde. Ich habe gedacht, ich muss gleich Abendbrot essen. Es kommt wirklich darauf an, was ist die Gemeinde gewohnt und was hast du auch für eine Kapazität. Vielleicht fängst du auch irgendwann an, einfach rumzueiern, weil du unkonzentriert wirst, weil deine Konzentrationsspanne auch erschöpft ist. Ja? Also, diene der Gemeinde. Genau, das zum Thema Länge der Predigten. Reicht. Letzter Punkt, und das war durch, Feedback. Predigtfeedback ist extrem wertvoll. Einverstanden? Wer kriegt in seiner Gemeinde nach einer Predigt gutes Feedback? Kaum einer. Du vielleicht, preis den Herrn. Was kommt an der Tür? Danke, super Predigt heute. Ja, war gut. Was du da gesagt hast, hat mir nicht gefallen. Ich würde sagen, 90%, die überhaupt was sagen, sagen irgendwie, gut, danke, toll, schöne Predigt heute. Und 10%, das sind die, die dir richtig den Tag versauen, die hauen dann irgendwas raus. Ja, dann denkst du, okay, ich habe die ganze Woche dran gearbeitet, aber schön, dass du mir gerade richtig so ein... Ja. Das meine ich nicht bei Feedback, das ist kein Feedback. Ja, das ist so die emotionale Verarbeitung der Gemeinde. Ganz im Ernst, ich gebe da null drauf. Also wenn jemand sagt, ich glaube, ich habe gerade zum ersten Mal das Evangelium verstanden, dann sage ich, oh komm, lass uns reden. Okay, das ist wichtig. Ja? Aber das meiste, was kommt, das sind Nettigkeiten, das ist schön, ja, hallo, tschüss, schöne Woche. Das bringt uns nicht weiter. Wenn wir wirklich bessere Prediger werden wollen, dann brauchen wir gutes Feedback. Und das heißt, ich würde euch ermutigen, schafft euch einen Rahmen für konstruktives Feedback. Baut in eurer Gemeinde eine Feedback-Kultur auf. Wir sitzen jeden Dienstag zum Mittagessen zusammen. Wir haben nun den Vorteil, dass wir eine Gemeinde sind mit mehreren Mitarbeitern und mit Trainees und wir kommen alle zusammen. Ja? Manchmal kommen noch ein paar andere dazu und dann sitzen wir in einer großen Gruppe zusammen, essen zusammen Mittag und dann gehen wir alle Aspekte des Sonntags durch. Sagen so, Gottesdienstleitung um 9. Marius, wie hat er das gemacht? Irgendein Feedback? Marius ist heute hier. Ja, Marius, gib dem Marius mal Feedback. Was war gut? Okay, was könnte er besser machen beim nächsten Mal? Irgendwas? Okay, nichts? Okay, danke. Dann reden wir über Gottesdienstleitung um 11. Ja. Stefan, war gut? War hilfreich? Was fandet ihr besonders hilfreich? Das Gebet, hat euch das auch so angesprochen? Fandet ihr es hilfreich? Sollen wir das vielleicht häufiger machen, dass wir noch mehr reflektieren, wirklich im Sündenbekenntnisgebet, wirklich über das, wo der Bibeltext uns dann nachher, auch der Predigtext uns anspricht? Ja, okay, das sollten wir häufiger machen. Vielleicht nehmen wir das andere auch mit. Ja, okay. Und so gehen wir das durch. Musik im Gottesdienst. War die Liedauswahl, hat das gepasst? War die Anordnung der Lieder gut? Wurden die im richtigen Tempo gespielt? Wir gehen alles durch. Gibt einer dem Musikleiter Feedback dafür, dass wir vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen schneller spielen? Ja? Das Gitarrensolo war toll, aber brauchen wir wirklich nicht. Ja? Ich kann euch versprechen, genau so läuft's. Es wird alles durchgegangen. Und dann kommt die Predigt und Predigt-Feedback. Ja? Und neuer Trainee in der Gemeinde, ich habe gepredigt. So, Arthur, wie fandst du die Predigt? Ja, war super. Okay, danke, Arthur. Hast du Feedback? Ja, war mega. Okay, Arthur, was war vor allem mega? Der Anfang, auch das Ende auch. Okay, Arthur, hör mal zu. Marius, gib mir mal Feedback. Was fandst du, hätte ich anders machen sollen in der Predigt? Und wir nehmen die mit hinein, zu lernen, wie man gutes Feedback gibt. Und ich versuche, ich als Hauptprediger in der Gemeinde, aber die Prediger grundsätzlich sind angehalten zu sagen, auch vorzuleben, wie man Feedback gut empfängt. Ja, nicht immer gleich in Verteidigungshaltung gehen oder gegenschießen. Wie kannst du das sagen? Das war grandios. Ja. Also eine Feedback-Kultur aufzubauen und Leuten zu helfen, wie kann ich qualifiziertes Feedback geben? Auch dann selber, wenn ich Feedback gebe, ich versuche wirklich zu sagen, ich will immer ermutigen. Aber ich will nicht nur ermutigen, ich möchte auch, dass jeder Prediger noch ein bisschen besser wird. Ich überlege, wie viel kann er jetzt mitnehmen? Wenn ich ihm jetzt alle 8 Dinge sage, die hätte er besser machen sollen, dann kann ich auch gleich schweigen, weil das bringt gar nichts mehr. Wenn ich ihm eine Sache mitgebe, sage, hey, an dem Punkt kannst du echt mal arbeiten. Ich glaube, das kriegst du hin. Mach mal. Das hilft mehr. Ne? Also ich würde euch ermutigen, baut so eine Feedback-Kultur in euren Gemeinden auf. Es ist zum Segen der Gemeinde. Ich weiß nicht, wie viele Dinge mir in der Gemeinde auch schon Trainees gesagt haben oder unsere Sekretärin oder was auch immer, wo ich nachher sage, hey, das hat wirklich mir geholfen, besserer Prediger zu werden. Ja, jetzt denkt ihr euch vielleicht, ja, hoffentlich kommen noch viele, aber hoffe ich auch. Jedes Feedback hilft, vor allem, wenn es qualifiziert ist. Noch ein Punkt. Feedback nach der Predigt ist richtig gut. Feedback vor der Predigt ist noch viel besser. Okay, wie soll denn das gehen? Ja, ich habe gestern um 17 Uhr den ersten Entwurf der Predigt von Matthias Mogler für Sonntag bekommen. Und ich habe mir 40 Minuten genommen, habe nicht nur die Predigt gelesen, sondern ich habe im Text manche Sachen durchgestrichen, habe Kommentare an den Rand geschrieben, habe Veränderungsvorschläge gemacht. Und das mache ich eigentlich bei jeder Predigt, die bei uns in der Gemeinde gehalten wird. Kein Prediger muss übernehmen, was ich reinschreibe. Ich sage, ihr haltet eure Predigt. Aber ich möchte, dass wir nicht erst nachdem es schon passiert ist, sagen, das hätte man besser machen können, sondern dass wir es gleich besser machen. Ja? Und das heißt, in der Regel gebe ich auch meine Predigten jemandem anders. Manchmal am Training. Ja? Die ich morgen Abend halten werde, habe ich einem Trainee geschickt. Der hat leider sich nicht getraut, mir Feedback zu geben. Der hat nur gesagt, mega Predigt. am Dienstag wird er dann wahrscheinlich sagen, alles, was nicht so gut war. Da weiß ich schon, was ich zu ihm sagen werde. Du bist schuld. Aber ganz im Ernst, Feedback vor der Predigt. Such dir 3-4 Leute in der Gemeinde, von denen du weißt, die haben echt ein gutes Gespür für Dinge. Und nicht jeder wird die gleichen Dinge feedbacken. Ja? Manche Leute haben 1-2 Dinge, die sie besonders im Blick haben. Aber wenn du eine ganze Woche über einen Text nachgedacht hast, kann es sein, dass bestimmte Dinge für dich so klar sind, dass du sie nicht sagst. Die aber für niemand anders klar sind und die du sagen solltest. Kann aber auch sein, dass manche Dinge dich so interessiert haben, dass du sie 3-mal sagst. Oder sagen, ja, ist aber nicht notwendig. kann sein, dass die Anordnung, vor kurzem hat einer unserer Trainees gepredigt, das habe ich, glaube ich, fast noch nie gemacht, aber an dem Sonntag habe ich es gemacht. Ich habe richtig gemerkt, um 9 Uhr hat er gepredigt, ich habe gedacht, boah, der hängt hier voll. Und ich weiß auch warum. Weil die Anordnung, die innere Logik seiner Predigt ist total off. Und dann habe ich ihn gefragt, nachdem ich gesagt, ich hatte das Gefühl, dass er sich nicht so wohl gefühlt hat. Ja, irgendwie, ich habe keinen Flow. Sag, pass auf, ich habe eine Idee. Wie wäre es, wenn du das dahin ziehst? Und dann ist, das habe ich nicht erwartet, dann ist er in sein Büro gegangen und hat die kurze Zeit zwischen den Gottesdiensten die Predigt schnell umgeschrieben, nochmal ausgedruckt und nochmal gepredigt. Und dann, ich habe es mir um 11 Uhr angehört, die war so viel besser. In der Regel ist es noch besser, wenn wir das vor der ersten Predigt gemacht hätten. Er hätte es mir vorher nicht geschickt. Und ich erwarte eigentlich nicht, dass das, in der Regel hast du keine 2 oder 3 Versuche, aber mach's vorher. Das sind manchmal kleine Dinge mit großer Wirkung. Also meine Ermutigung, du musst die Gemeinde nicht, oder du musst nicht alle überraschen. Es ist so segensreich und ich bin so dankbar für meine Kollegen. Also wie gesagt, die meisten meiner Predigten der letzten 10 Jahre, bevor ich sie gehalten habe, schon jemand gelesen. Bei mir ist das größte Problem, dass ich nie das predige, was ich aufgeschrieben habe. Und trotzdem ist das Feedback, was ich kriege, hilfreich. Ja? Bei Matthias Mockler ist perfekt. Ja, dem schreibst du das rein und das, um 9, 11 und um 13 Uhr wird er das wortwörtlich genauso sagen. Ja? Der ist sehr viel textnäher, ein bisschen mehr in seinem Skript, aber der ist rhetorisch so stark, dass es bei ihm keine Rolle spielt, dass er ganz viel vorliest. Und er hat auch die Fähigkeit, Dinge dann so gut auswendig zu lernen, dass er wortwörtlich 3-mal das Gleiche sagt und er schaut dich die ganze Zeit an und denkst, wie macht er das? Keine Ahnung. Er kann das, ich könnte das nicht. Ja? Aber so nochmal, das ist die Ermutigung. Feedback ist hilfreich. Und damit bin ich durch. Jetzt ging es darum, einfach Predigten zu halten. Viel Erfolg, Gottes Segen. Vielleicht ist es nochmal gut, am Ende zumindest nochmal zum Anfang zurückzukehren und sagen, Gottes Wort kann tun, was niemand sonst kann. Gottes Wort kann Tote auferwecken. Gottes Wort kann uns verändern hinein in das Ebenbild Christi. Seid Männer und Frauen, die Gottes Wort Raum geben, indem ihr es sorgfältig studiert und es dann klar predigt, sodass Gott durch sein Wort wirken kann. Und dann vertraut drauf, bei all unseren Schwächen, bei all unseren Fehlern, Gott hat immer ein größeres Interesse daran, dass die Predigt was bewirkt als du. Ja, so eingebildet du sein magst. Gott hat ein noch größeres Interesse daran, dass die Predigt richtig was bewirkt. Weil Gott will sein Wort gebrauchen. Von daher, unsere Aufgabe ist einfach, treu Gottes Wort zu predigen. Der erste Zuhörer, auf den du am Sonntag bedacht bist, ist Gott selbst. Predige das Wort vor Gott und dann vertraue darauf, dass Gott es auch gebrauchen will. Dafür bete ich jetzt noch und dann haben wir noch Zeit für ein bisschen Q&A. Himmlischer Vater, ich danke dir für meine Brüder und Schwestern, die sich diesen Tag genommen haben, um über Predigen nachzudenken. Ich danke dir, dass sie ein Interesse daran haben, dein Wort zu predigen. Ich danke dir für all die, die schon regelmäßig predigen, dass sie sich Zeit nehmen, um vielleicht noch besser zu predigen. Herr, und wir alle wollen das. Wir wollen besser darin werden, treuer darin werden, dein Wort in Klarheit und mit aller Wahrheit so zu predigen, dass du mächtig dadurch wirken kannst. Danke, dass wir dich nicht limitieren, aber danke, dass du uns auch gebrauchen willst. Und danke, dass wir wachsen dürfen in unserer Begabung, wachsen dürfen in unserer Erfahrung, Dinge immer mehr so zu tun, dass sie der Gemeinde dienlich sind und dich ehren. Und so bitte ich dich, dass auch das, was wir hier heute besprochen haben, von dir so gebraucht wird, dass das, was wirklich hilfreich war, bleibt und dass du alles andere wegnimmst. Und so danken wir dir für die Zeit, die wir haben durften. In Jesu Namen. Amen. Amen. Noch Zeit für ein paar Fragen. Ich weiß nicht, wie lange wir noch machen wollen. Das liegt an euch. Ja.
Die Zeit, die du brauchst, auch und wie viel Zeit lässt du es auch in diesem Grün und
Ja. Ja, also ich glaube, das macht jeder auch ein bisschen anders. Ich kann dir sagen, wie ich es mache. Ist nicht zwingend der Guide für andere. Ich in der Regel, also dass ich jetzt 1. Korinther 14 schon mal gelesen habe, hat einfach damit zu tun gehabt, dass ich diesen Sonntag nicht predige und in der Woche jetzt schon mal Zeit hatte, mir den Text vorzunehmen. In der Regel lese ich den Predigttext für die darauffolgende Woche, manchmal Sonntagnachmittag oder spätestens Montag früh. Das heißt, ich lese den Text und fange an, mir Notizen zu machen, Montag, Dienstag, Mittwoch. Typischerweise verbringe ich nicht viel Zeit damit, aber es gibt dem Text Zeit, an mir zu arbeiten. Das heißt, ich fange mit dem Predigtschreiben eigentlich an, nachdem ich die letzte gehalten habe. Aber ich schreibe nichts. Ja, also ich mache mir nur Notizen, ich schreibe keine Predigt. Und so kann der Text an mir arbeiten. Dann typischerweise Donnerstag versuche ich, also ich würde mal sagen, Mittwoch habe ich normalerweise die Kernaussage. Manchmal habe ich es schon am Montag. Manchmal ist die Kernaussage für mich sehr klar. Aber spätestens am Mittwoch habe ich die Kernaussage. Und spätestens am Donnerstagabend will ich die Kernbotschaft und die Struktur der Predigt haben. Und wiederum, ich verbringe nicht viele Stunden an diesen Tagen mit der Predigt. Aber immer mal wieder versuche ich Zeiten zu finden, wo ich mir den Text vornehme. Und das kann mal eine halbe Stunde sein, das können mal anderthalb Stunden sein. Ich würde sagen, bis Donnerstagabend habe ich je nach Woche 5 Stunden, vielleicht mal 4, vielleicht mal 8 Stunden mit dem Predigttext verbracht. Donnerstagabend muss ich für unser Gottesdienstblatt den Predigttitel und die Predigtstruktur und einige Reflexionsfragen schicken. In der Regel schicke ich das alles, ohne nur ein Wort Predigt geschrieben zu haben. Nicht unbedingt empfehlenswert, aber bei mir ist das so. Wenn ich die Struktur habe und den Titel habe, dann weiß ich, was meine Kernbotschaft ist. Dann weiß ich auch, was eigentlich die Kernanwendungen der verschiedenen Punkte sind. Und ich würde behaupten, ich könnte wahrscheinlich am Donnerstagabend, wenn mich jetzt jemand auffordert, predige uns den Text, ich könnte wahrscheinlich eine Predigt halten. Die wäre dann nicht besonders gut zu Ende gedacht, aber es ginge. Freitag früh schreibe ich die Predigt. Ja? 2-3 Stunden, dann ist die Predigt fertig. Weil ich sie eigentlich am Donnerstag weiß, wo ich hin will. Das Schreiben ist dann nur noch, ich ergieße es aufs Papier. Freitagmittag kriegt einer der Kollegen in der Regel oder einer der Trainees, dann kriege ich es ein paar Stunden später zurück und dann um 18.30 Uhr drucke ich die Predigt aus. Also ich arbeite nochmal ein, was ich vielleicht bekommen habe. Wenn ich nichts bekommen habe, dann habe ich einen freien Nachmittag. Und dann lese ich es auch für mich nochmal und dann drucke ich es aus. Freitagabend ist meine ausgedruckte Predigt dabei, die liegt bei mir im Rucksack, jetzt auch, die von gestern Abend. Und die bleibt dann den ganzen Samstag da drin liegen, weil Samstag ist mein freier Tag, da mache ich dann so Sachen wie hier. In der Regel nicht. Samstag ist mein freier Tag, das heißt, da mache ich gar nichts. Samstagabend gehe ich die Predigt im Kopf durch. Und ich frage mich, weiß ich noch, was ich sagen will? Wenn ich es nicht weiß, dann stelle ich mir den Wecker relativ früh am Sonntag für Sonntagmorgen. Wenn ich es gut weiß, kann ich es ein bisschen später stellen. Sonntag früh hole ich die Predigt raus, ich streiche die Hälfte durch, schreibe ganz viel drüber, markiere nochmal alles, sodass man nachher nichts mehr lesen kann und dann bin ich bereit. Klingt ein bisschen absurd, ist aber tatsächlich der Effekt dadurch, dass ich von Freitag 18.30 Uhr bis Sonntag 6.30 Uhr oder 7 Uhr die Predigt habe liegen lassen und die vorher die ganze Woche an mir gearbeitet hat, habe ich oft, wenn ich dann Samstagabend oft im Bett liegend nochmal die Predigt durchgehe, fallen mir Sachen auf. Mir werden Sachen klar. Und oft habe ich wirklich in dem Moment erst die Klarheit, ey, das kann viel fokussierter sein. Boah, das ist alles unnötig. Und oft kürze ich die Predigt und manchmal denke ich, boah, das hast du nicht vernünftig erklärt, da musst du was hinschreiben. Und das sind dann, deswegen nochmal, das ist sehr persönlich, das bin ich. Ich würde sagen, ich würde das den wenigsten Predigern empfehlen, so zu machen. Was ich zum Beispiel nie mache, und alle anderen Prediger bei uns machen das, ich spreche meine Predigt nie durch, bevor ich sie predige. Ich kann das nicht. Ich finde mich total bescheuert, wenn ich das mache. Ich habe das mal probiert und ich sage, das ist ja Schauspielertum hier. Das geht gar nicht. Ja? Auch so wie ich predige, das geht einfach gar nicht. Das kannst du nicht zu Hause machen. Ja? Aber ich würde den wenigsten Leuten empfehlen, das so zu machen, wie ich es mache. Ich glaube, das ist, da brauchst du eine bisschen skurrile Persönlichkeit für, damit das funktioniert. Ich bin froh und dankbar, dass unsere Jungs das eigentlich alle anders machen. Und das ist gut so. Ja? Die predigen das teilweise ihren Frauen schon mal. Oder sie sprechen es für sich zwei, dreimal durch. Ich glaube, das ist in der Regel der bessere Weg.
Vielleicht apropos Frauen. Wie können Frauen ihre predigenden Männer am besten unterstützen?
Beten. Vielleicht auch im Vorfeld mal über den Text miteinander reden. Das mache ich mit meiner Frau ab und zu mal, dass ich sage, ja, boah, ich habe den Text. Meine ich nicht so oft, aber kommt schon mal vor. Bei manchen Themen, wo ich denke, boah, das lesen Frauen vielleicht nochmal ganz anders oder hören sie nochmal ganz anders, dann bitte ich typischerweise auch eine Frau, entweder meine Frau oder eine andere Frau, nochmal drüber zu lesen. Also 1. Korinther, erste Hälfte von 11, Kopftuchfrage, habe ich erstmal zwei Frauen gegeben. War hilfreich, war gut. Genau, also so würde ich mal sagen, also ein Gespräch und gerne nachher Feedback geben, aber vor allem beten und ermutigen. Und Sonntag früh auf dem Weg zur Gemeinde nicht streiten. Warum sage ich das? Weil ich garantiere dir, ich kenne keinen Prediger, der mir nicht sagen würde, dass das Wochenende, an dem er predigt, nicht eigentlich prädestiniert ist für einen Ehekrach. Das ist so. Der Teufel hat kein Interesse daran, dass du gut predigst. Und er will dir den Eindruck geben, du bist unfähig und untauglich und überhaupt nicht bereit, der Gemeinde was zu sagen. Ja, spuck ihm ins Gesicht und sag ihm, ja, das war jetzt gerade nicht brillant, wie ich mit meiner Frau umgegangen bin, aber ich predige jetzt Gottes Wort und ich lasse mich jetzt hier nicht von dir aus der Bahn werfen. Und ehrlich, meine Frau und ich, haben wir gemerkt, das ist ja bei uns ein Muster, ja, am besten Sonntag früh, wir können zur Gemeinde fahren, wenn meine Frau auch nie stört, wie ich Auto fahre, Sonntag früh auf jeden Fall. Ja. Und sie sagt, ja, weil du Sonntag immer anders fährst. Ich so, weiß ich nicht, kann sein. Sag ich doch. Ja, nee. Okay. Und dann haben wir irgendwann gesagt, das ist ja total bekloppt. Und dann, inzwischen ist es wirklich manchmal so, dass wir uns anschauen, als Sonntag früh. Und Sonntagnachmittag spielt das alles keine Rolle mehr. Das ist so, also auch da, ja, also nicht streiten. Okay. Anything else? Ja.
Wenn jetzt eine Predigt richtig gut läuft und auch gutes Feedback kommt, wie gehst du damit um, dass das Herz vielleicht dann anfängt, die Früchte wieder zu missbrauchen und stolz zu werden?
Ja. Boah, das kennen wir alle, ne? Wir sind so schnell stolz. Ich glaube, das hängt schon damit an, dass wir nach der Predigt, also ich versuche mir immer klar zu machen, wenn ich nach vorne gehe, um zu predigen. Ich sage, Herr, ich bin auf dich angewiesen. Heiliger Geist, ich brauche, dass du mich jetzt erfüllst, dass ich mit Vollmacht predige, wirke an der Gemeinde, dass dein Wort an ihnen wirkt. Und wenn es dann gut gelaufen ist, versuche ich mich daran zu erinnern, das habe ich gebetet. Sagen, danke Herr. Ich freue mich, dass es gut gelaufen ist, aber ich weiß, es ist gut gelaufen, weil du mein Gebet erhört hast. Danke. Ja, also gib es dem Herrn zurück und freu dich. Es ist gut, man darf sich auch freuen, man muss nicht sagen, ah, es ist heute gut gelaufen, okay, ja, es war aber nicht. Ja. Ja, ist doch schön, schön, wenn Gott sein Wort gebraucht und wenn er dich dabei gebraucht. Aber wir wissen, wir haben nichts in uns. Wir sind nur Sprachrohre, Werkzeuge. Philipp.
Was hat sich jetzt in diesen 15 Jahren, was du gesagt hast, wo du es jetzt so eigentlich in der Gemeinde machst, hat sich da was verändert? Wenn ja, was? In der Gemeinde.
In welcher Hinsicht hat sich so viel, so grundlegend verändert? Also ich würde sagen, die Gemeinde ist heute viel tiefer gegründet in der Schrift. Viel tiefer gegründet in der Schrift. Leute kennen Bibelbücher. ein Bibelbuch, durch das wir durchgepredigt haben, Leute, die in der Serie dabei waren, haben einfach ein besseres Verständnis von diesem Bibelbuch. Wenn sie das nächste Mal für sich lesen, dieses Bibelbuch, werden sie viele Dinge viel besser verstehen. Ich hoffe, Leute sind grundsätzlich besser zugerüstet, ihre eigene Bibel zu lesen. Ich glaube schon, dass das der Fall ist. Ich glaube, dass unsere Gemeinde, ich habe, als ich in die Gemeinde kam, 2008, habe ich gedacht, diese Gemeinde ist bibeltreu, aber sie kennt die Bibel nicht. Ich habe einen Hauskreis besucht, da hat dann einer der Ältesten hat den geleitet und hat gesagt, ja, wir wollen heute uns im Hebräerbrief etwas anschauen. Und dann hat eine Frau, die neben mir saß, hat länger überlegt und hat dann das Alte Testament durchsucht. Da habe ich schon gedacht, ja, Hebräer klingt natürlich sehr alttestamentlich, aber sucht im falschen Testament. Und da habe ich erst gedacht, okay, das ist ein bisschen skurril, aber kann ja mal vorkommen. Die ist wahrscheinlich neu im Glauben, die war langjähriges Gemeindemitglied. Und ich glaube, das wird es heute nicht mehr geben. Also ich glaube, die Gemeinde ist einfach mehr gegründet im Wort. Ja. Aber wir haben Mitglieder, im letzten Jahr haben wir 70 neue Mitglieder aufgenommen. Das hat jetzt in deren Leben noch nicht ganz so viel bewegt. Ja. Und andere, die seit 10, 15 Jahren dabei sind, da hat hoffentlich das viel Wirkung entfaltet. Ich sage im Endeffekt, ich wurde mal gefragt, was wünschst du dir, was diese Predigt in meinem Leben diese Woche verändert? Und da habe ich gesagt, du, das ist für mich nicht die entscheidende Frage. Für mich ist, was die Predigten in den nächsten 5 Jahren in deinem Leben verändern. Ja, es kann sein, dass die Predigt heute für diese Woche überhaupt nicht relevant ist, aber vielleicht ist sie irgendwann relevant. Also das ist so meine Grundhaltung. Ja. Okay. Ich glaube, Philipp, wir sind durch. Danke euch.